Das war uns eben bei dieser Reihe auch ganz wichtig, dass der Humor da ist. Und ich glaube, wir hatten alle in den letzten Jahren auch einige Phasen, wo der Humor eigentlich gar nicht so da war, wo aber auch diese Produktion letztendlich mit dazu beigetragen hat, dass unser eigener Humor nicht komplett weggegangen ist.
Herzlich willkommen bei Spread the Word, der Podcast zum Thema Wissenschaftskommunikation. Die Hamburg Research Academy spricht mit den Köpfen hinter spannenden WISCOM-Projekten darüber, wie sie Forschung erfolgreich vermitteln. Mein Name ist Fenja de Silva Schmidt. Schön, dass Sie zuhören. Sie haben richtig gehört. In der zweiten Staffel begrüßt Sie eine neue Stimme. Als Nachfolgerin von Julia Panzer freue ich mich darauf, diesen Podcast fortzuführen. Und noch eine Neuerung gibt es. Unsere Gespräche finden nicht mehr ausschließlich digital statt, sondern ich kann einige unserer Gäste nun auch persönlich treffen. Heute bin ich zu Besuch bei Dr. Ulrich Kotthoff. Er ist Geowissenschaftler am Leibniz-Institut zur Analyse des Biodiversitätswandels. Gemeinsam mit den Professoren Ulrich Riller und Gerhard Schmiedel hat er das Videoprojekt Ulrich Riller – Dinosaur Killer ins Leben gerufen. In den mittlerweile 2 Staffeln präsentieren die Geowissenschaftler verschiedene Erdzeitalter in kurzen Stop-Motion-Videos und einem anschließenden Fachgespräch.
Auf geheimen Wegen gelangt Professor Gerhard Schmiedel an einen chronalen Tachyonen-Manipulator. Mit diesem reisen er und sein Kollege Professor Ulrich Riller durch die Zeit, um die letzten Geheimnisse der Geowissenschaften zu enthüllen. Eine neue Legende entsteht. Die Legende von Ulrich Riller, Dinosaur Killer.
Herzlich willkommen, Herr Kotthoff. Vielen Dank, dass Sie mich heute ins Geomatikum eingeladen haben. Als Einleitung würde ich gerne fragen, wie denn das Videoprojekt zustande gekommen ist. Also was war die Idee dahinter und wie sind Sie dann in die Umsetzung gekommen?
Naja, das war ja 2020, dass wir das Problem hatten, dass wir plötzlich schlagartig die Lehre nicht mehr in Präsenz machen konnten. Und unabhängig davon hatte ich schon früher mit meiner Familie und Freunden, auch mit einem der beiden Kollegen, die jetzt bei diesem Projekt mitgewirkt haben, auch schon Animationsfilme gemacht, wo dann der Professor Schmiedel dann zum Teil auch schon Gastrollen hatte. Und ich hatte schon immer die Idee gehabt, einen anderen Kollegen, den Professor Dr. Ulrich Riller, irgendwie zum Helden eines Abenteuerfilms oder einer Abenteuergeschichte zu machen, weil irgendwann dieser Name Ulrich Riller Dinosaur Killer durch meinen Kopf gegangen ist. Das hat aber auch durchaus einen logischen Hintergrund. Also wenn ich ganz ehrlich bin, ich hatte mir das am Anfang tatsächlich schon eher so wie ein Actionfilm mit Jagdszenen vorgestellt. Aber dann kam dazu, dass Professor Riller bei einem Projekt mitgemacht hat von dem Integrated Ocean Discovery Program, wo es darum ging, den Einschlagkrater des Chicxulub-Impacts zu untersuchen, der also vor 66 Millionen Jahren zumindest dazu beigetragen hat, die Dinosaurier auszulöschen oder vielleicht sogar der Hauptfaktor war. Und da passte natürlich dieser Name Dinosaur Killer sehr schön, weil dieser Meteoriteneinschlag auch als Dinosaur Killer bezeichnet wird. Und das kam dann so zusammen und dann hatten wir Dozenten natürlich dann in diesem Semester 2020 in dieser Übergangsphase plötzlich das Problem, dass wir alle irgendwie gucken mussten, wie stellen wir unsere Lehre auf ein anderes Format um. Ich glaube, das kann man gar nicht unterschätzen, wie viel Energie da einige von uns reingesteckt haben, dass wir das geschafft haben. Also ich habe selber zum Teil dann also 50, 60 Stunden Wochen gehabt, aber wir hatten ja auch den Lockdown. Das heißt also, es war immer noch Zeit übrig. Und da habe ich gedacht, jetzt setze ich das mal um, diese Idee, dass Ulrich Riller durch die Zeit reist und da eben alle möglichen Tiere trifft. Und als Begleiter habe ich dann eben Professor Schmiedel genommen, weil der eben Paläontologe ist, sich also mit Urzeittieren sehr gut auskennt und weil ich eben die Erfahrung gemacht habe, dass er bei solchen Projekten gerne dabei ist. Das habe ich schon sehr lange geredet, ne? Also das war ja die Frage, wie kam es überhaupt dazu? Also letztendlich kann man sagen, die Ideen waren schon vorher da. Der Lockdown hat jetzt sozusagen die Zeit verschafft, das zu machen. Es kam noch dazu, dass das Wetter ja 2020 im ersten Lockdown eigentlich sehr schön war. Und so konnte ich unseren Wohnzimmertisch also dann als Studio quasi benutzen, weil wir immer zum Mittags- und zum Frühstück draußen essen konnten. Das war dann auch ganz angenehm.
Ein schönes Beispiel dafür, dass es auch auf die Rahmenbedingungen drauf ankommt, ob Projekte zustande kommen oder nicht, ne?
Ja, richtig. Es ist auch so, ich hatte es ja eben schon gesagt, also das kann man nicht sagen, dass das jetzt irgendwie in der Arbeitszeit entstanden ist. Bei einigen der späteren Folgen haben wir so ein bisschen vielleicht dann auch hier vor Ort in der Uni gemacht oder zumindest abgesprochen, aber ursprünglich war das eher so ein Bonus. Und was ich eben noch nicht gesagt habe, die Motivation war natürlich auch den Studierenden, dadurch, dass wir diese Präsenzlehre nicht hatten, noch einen anderen Zugang zu geben. Und der Rahmen ist auch noch, dass in diesem Semester also im Sommersemester 2020, Herr Schmiedl eine Einführungsvorlesung zur Erdgeschichte gemacht hat. Und ich hatte eine Vorlesung zur Paläontologie gemacht. Und wir wollten eben den Studierenden auch zur Motivation zusätzlich noch was an die Hand geben, dass sie vielleicht so eine bessere Vorstellung bekommen über das, was sie in den Vorlesungen dann online präsentiert bekommen, hinaus.
Das heißt, die Studierenden sind sozusagen die Hauptzielgruppe der Videos gewesen?
Das war am Anfang tatsächlich so. Und es kam unseres Eindrucks nach sehr gut an. Also es gab dann zwischendurch auch einen Dinosaur Killer Fanclub, der also dann immer, also die Studierenden haben schon gefragt, ja, wann kommt denn die nächste Folge? Also das Ganze ist ja, da kommen wir vielleicht auch gleich nochmal drauf zurück, im Augenblick auf Lecture2Go veröffentlicht. Also es ist jetzt nicht so, dass wir da Millionen von Klickzahlen haben, aber doch zumindest so, dass man sieht, dass bei den Studierenden das auch jetzt noch auf breites Interesse stößt. Es ist noch hinzugekommen, dass sich QR-Codes zu einigen der Folgen jetzt auch noch in unserem geologisch-paläontologischen Museum, wie es früher hieß, aufgehängt habe. Inzwischen heißt es Museum der Natur, Abteilung Paläontologie. Und ich glaube, das trägt auch noch dazu bei, dass also die Besucher dann eben auch da dieses zusätzliche Informationsangebot noch nutzen.
Ja, die Videos sind ja auch nicht aktuell oder so, sondern allgemeinverständlich. Also ich denke mal auch für die breite Öffentlichkeit schon interessant auf jeden Fall.
Richtig.
Und wie viel Arbeit steckt so in einer Folge?
Oh, das ist sehr unterschiedlich. Das sieht man den Folgen, glaube ich, aber auch an. Wir haben ja jetzt bisher 8 Folgen und dann noch 2 Zusammenfassungen mit englischen Untertiteln gemacht. Und bei der ersten Folge war es eher so, also wir kommen ja wahrscheinlich auch noch darauf zurück, wir benutzen ja Spielmaterial von einer bekannten Herstellerfirma. Und da ist die Auswahl für bestimmte Zeitphasen auch nicht so groß. Also vielleicht generell, um nochmal da auszuholen, wir machen ja in dieser Reihe eigentlich einen Ausflug in die Erdgeschichte. Das heißt, Ulrich Riller und Gerhard Schmiedl reisen im Prinzip mit einer Zeitmaschine in verschiedene erdgeschichtliche Epochen. Und das fängt im Augenblick beim jetzigen Stand der Dinge im Karbon an, vor 350 Millionen Jahren. Und diese Folge aus dem Karbon, die ist eben noch relativ, sagen wir mal, wenig aufwendig gewesen. Da gibt es, glaube ich, nur 2 Einstellungen, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und es fliegt mal hier eine Libelle vorbei. Den Aufwand habe ich dann bei der Produktion stark erhöht, insofern als dann auch mehr Möglichkeiten da waren. Also es gibt wie bei vielen Spielzeugserien auch zu Dinosauriern in der Regel immer sehr viel Material, zu anderen Tieren aus deren Dunstkreis schon weniger. Und wenn man dann in andere Zeitepochen kommt, dann wird es immer weniger Material. Und im Prinzip mit dem Annähern an das Mesozoikum, also den Zeitraum, in dem die Dinosaurier gelebt haben, konnten wir auch mehr Tiere einbauen zum Beispiel. Das spielt eine Rolle. Und bei einer Folge war es tatsächlich so, das ist die bisher schwierigste für mich gewesen, wo die beiden in die Kreide reisen, also in die Kreidezeit zwischen so ungefähr 145 und 66 Millionen Jahren. Und da wird ja dieser Impact thematisiert, also dieser Dinosaur-Killer. Und da war es so, dass die beiden Helden, also vor allem Dinosaurier, weglaufen. Und da musste ich dann, um unseren Wohnzimmertisch nicht zu beanspruchen, damit einer Schleife arbeiten. Da habe ich also erstmal mit einer Excel-Tabelle erstmal ausgerechnet, wie die verschiedenen Schrittfolgen sind bei den großen Dinosauriern, bei den kleinen Menschen, und habe dann im Prinzip 3-mal dieselbe Szene hintereinander gehängt. Das war jetzt vom Drehaufwand schon sehr viel. Also das sieht man natürlich nicht in dem Film, aber im Prinzip habe ich dann im Prinzip die gesamte Kulisse immer jedes Mal ein paar Zentimeter verschieben müssen und dann eben richtig auszurechnen, dass es aber wieder an der richtigen Stelle wieder einsteigt. Das war ganz schön schwierig.
Das heißt, das klingt so, als hätten Sie das ganz alleine gemacht, also alleine gedreht und die Figuren bewegt und so weiter?
Ja, genau. Also im Prinzip schon. Meine Familie hat mir ein bisschen geholfen. Also es gibt ja auch das Problem, wie kann man die Geräuschkulisse machen? Also das hat mich im Prinzip fast noch mehr beschäftigt, die Filme selber zu drehen. Das hat bei den meisten eher nur so ein Wochenende gedauert. Ne? Auch sogar zum Teil einschließlich der Schneidarbeit. Bei dieser erwähnten Folge mit dem Weglaufen war es deutlich länger. Also da habe ich, glaube ich, mehrere Wochenenden dran gesessen. Mit dem Ton ist es eben schwierig, weil wir ja wollten, dass wir das öffentlich ausstrahlen können. Und dann habe ich eben sehr lange suchen müssen, um die entsprechenden Soundeffekte zu finden, die auch frei verfügbar waren. Also wir wollten jetzt ja nicht viel Geld dafür ausgeben. Das Ganze ist ja eine Stop-Motion-Reihe und ich habe es mir insofern einfach gemacht, dass ich mit relativ wenig Bildern pro Sekunde arbeite, also nur 5 pro Sekunde. Zum Vergleich, ich glaube, so bei anderen Animationsfilmen, die recht erfolgreich sind, sind es meistens so 10 Bilder pro Sekunde. Bei guten Zeichentrickproduktionen können es auch mal 20 sein. Der Witz ist nur, bei diesen Figuren, die wir benutzen, die sind ja relativ steif. Und da ist es dann so, dass man tatsächlich auch, wenn man zu viele Bilder pro Sekunde macht, noch den skurrilen Effekt hat, dass es dann so wirkt, als würden die Figuren praktisch gleiten. Also dann wirkt das irgendwann auch nicht mehr so authentisch. Insofern ist das, glaube ich, ein ganz, ganz guter Kompromiss. Und man kann dann im Prinzip einfach nachrechnen, wie lang der Film ist, wie viele Einzelbilder das sind. Was natürlich noch einen gewissen Aufwand macht, sind die Spezialeffekte dabei. Also diese Zeitmaschine reist Also dann auch unter Aufbietung von lustigen Lichteffekten und Geräuschen. Und das habe ich dann per Hand am Computer nachgearbeitet. Also das heißt also, wenn die Figuren ihre Münder bewegen, zwinkern oder wenn eben solche Spezialeffekte kommen, dann ist das eine nachträgliche Computerarbeit, die nur zum Teil schon vorher bei den einzelnen Fotos angelegt ist.
Mhm, ja. Ja, genau, die Figuren zwinkern ja auch teilweise.
Das ist auch ganz wichtig. Also ich habe schon gemerkt, dass also es gibt ja auch andere Videos auch auf bekannten Plattformen und ich glaube auch in der Lehre haben schon andere Playmobil, jetzt habe ich es doch ausgesprochen.
Ich glaube, das ist nicht so schlimm.
Auch in der Lehre haben ja schon andere Figuren dieser bekannten Herstellerfirma eingesetzt. Aber ich glaube, wenn man da spart an Aufwand, also dass die Figuren nicht zwinkern, nicht mal eine gewisse Mimik machen und so weiter, ich glaube, dann wird es nicht lebendig. Das ist mit das Wichtigste. Ich glaube, das andere, wie groß die Animationszahlen, also die Frequenzen der Bilder sind zum Beispiel, das spielt gar nicht so eine Rolle. Andere bewegen die Figuren vielleicht auch nur mit der Hand, aber es muss halt irgendwie lebendig rüberkommen.
Ja, da leben die Videos ja auch sehr von, ne? Und auch von dem Schmunzeln, sage ich mal, dahinter. Also haben Sie den Humor als bewusstes Stilmittel eingesetzt?
Ja, absolut. Was noch interessant war, Ulrich Riller, der zweite Professor, ich hatte es ja schon gesagt, der eben an diesem Chicxulub-Krater auch forscht und auch sonst eben vor allen Dingen in Richtung Strukturgeologie und Meteorite und sowas arbeitet, der ist tatsächlich, hat auch viel Medienerfahrung. Also Ulrich Riller wurde gerade im Kontext mit diesem Chicxulub-Impact, also sehr häufig interviewt, war auch bei Terra X zum Beispiel in einer Folge sehr lange dann. Aber ich glaube, hier wusste er nicht so richtig, was auf ihn zukommt, im Gegensatz zu Gerhard Schmiedel, sodass man das den ersten Folgen vielleicht noch so ein bisschen so anmerkt, dass da noch so eine gewisse Unsicherheit ist. Und ich glaube, der Humor kommt dann aber so ab der vierten, fünften Folge dann auch zwischen den beiden Dozenten dann durch. Die haben das beide separat eingesprochen, muss ich vielleicht dazu sagen. Das heißt, ich habe dann die Tonspuren dann zurechtgeschnitten. Aber man merkt dann hinten raus, dass das immer besser klappt, dass jeder sich auch so vorstellen kann, wie der andere vorher den Satz jeweils gemeint hat. Ich habe mich auch bemüht, die Sprache der beiden, soweit sie mir bekannt ist, da einzubinden, dass es auch für die beiden authentisch ist. Also beide kommen ja aus Süddeutschland und in einer Folge wird das zum Beispiel dann auch thematisiert.
Ja, das ist als Wissenschaftler wahrscheinlich ungewohnt, sich erstmal auf dieses spielerische Sprechen auch einzulassen dann. Aber das heißt, das Coaching sozusagen dazu, das kam dann von Ihnen?
Ja, ich habe zum Teil dann schon selber die Figuren einmal so voreingesprochen, um dann eben zu zeigen, wie ich mir die Szenen vorstelle. Aber wie gesagt, wenn man bedenkt, dass wir das wirklich nur so nebenbei gemacht haben und wir uns dafür auch nicht wirklich räumlich getroffen haben, gerade bei den ersten Folgen, saßen wir ja alle im Lockdown sozusagen. Dafür bin ich dann echt positiv überrascht, wie gut das geklappt hat.
Und haben Sie dazu auch Reaktionen aus Ihrer Zielgruppe bekommen? Also was sagen die zu dem Humor?
Ja, also wie gesagt, die Studierenden, die in diesen Kursen waren, die wir zuerst im Auge hatten. Die haben das tatsächlich auch nachgefragt. Es war jetzt zum Beispiel so, dass wir dann im Jahr 2021, 2022 im Zoologischen Museum, das war gerade so in der Übergangsphase, wo die naturwissenschaftlichen Sammlungen der Universität Hamburg sozusagen von der Uni in die Verantwortlichkeit eines Leibniz-Instituts gewechselt sind. Und in dieser Übergangsphase gab es eben diese Ausstellung zum Eozän. Und deswegen haben wir uns bei der Eozän-Folge tatsächlich auch ein bisschen an dieser Ausstellung orientiert. Also da habe ich mich dann auch mit meinen Kollegen in der Zoologie auseinandergesetzt, da auch Rückmeldung bekommen. Die haben auch sofort gesagt, ja, so eine Folge zu dieser Ausstellung wäre natürlich nochmal eine gute Ergänzung. Bei Kollegen auch von außerhalb, denen ich zum Teil die Sachen mal so zum Spaß geschickt habe, kam auch eigentlich überwiegend diese positive Rückmeldung, ja, müssten wir eigentlich auch machen. Zu dem Konzept muss ich vielleicht auch noch sagen, wir haben ja dann eigentlich bei den deutschen Folgen immer noch eine Diskussionsrunde im Anhang, also Dinosaur Killer, der Talk. Und da ist es so, dass Gerhard Schmiedel eigentlich fast durchgängig Dauergast war. Ulrich Riller ist bei der Folge natürlich zum Chicxulub-Impact auch mit dazugekommen. Und ich habe aber auch zum Teil noch andere Kollegen eingeladen, eben zum Beispiel aus dem Dunstkreis der Paläontologie und Zoologie. Also da bin ich mir nicht sicher, wie gut das ankommt, ehrlich gesagt, weil ich natürlich dazu kein detailliertes Feedback bekomme. Aber von den Studierenden weiß ich zumindest eben, dass das auch nochmal insofern interessant ist, weil sie dann die Dinge, die sie schon in den Vorlesungen hören, nochmal mit anderen Worten in einem persönlichen Gespräch wahrnehmen. Und das ist ja was Schönes, hat ja im Prinzip was von so einem Podcast, wie wir es gerade hier auch machen. Und das hat, glaube ich, ganz gut geklappt. Was mir selber bei dieser Serie bisher ein bisschen negativ aufstößt, ist, dass wir eine geringe Frauenquote haben, um nicht zu sagen gar keine. Also das ärgert mich jetzt im Nachhinein fast ein bisschen. Ich kann es nicht versprechen, aber ich könnte mir vorstellen, dass wir tatsächlich in diesem Jahr vielleicht doch noch ein oder zwei Episoden schaffen und dann werde ich mich auch bemühen, dass wir auch da auch mal eine Kollegin bei der Diskussion am Schluss einladen, um also dieses Mango aufzubrechen. Das finde ich jetzt im Nachhinein ein bisschen schade, ist mir aber erst so bewusst geworden, als wir im Prinzip schon in der zweiten Staffel mit Viktor Hartung wieder einen Experten und keine Expertin da hatten. Da müssen wir dran arbeiten. das ist, glaube ich, auch generell ein Problem in vielen Naturwissenschaften. Auch bei uns in den Geowissenschaften ist es so, dass zumindest im Augenblick auf professoraler Ebene einfach sozusagen die Männer noch überwiegen. Zum Glück in der Bodenkunde zumindest ist es, glaube ich, ein bisschen ausgeglichener. Aber hier in der Sedimentologie, Paläontologie sind es doch überwiegend Männer eigentlich, die die Leitung haben. Und deswegen, klar, wenn ich authentische, echte Personen wählen wollte, hätte ich es gar nicht anders machen können. Aber wie gesagt, bei den Experten dann, bei diesem Talk am Schluss, da gibt es natürlich schon Möglichkeiten, sich vielleicht auch nochmal Leute dazu zu holen. Also in dem Fall dann Kolleginnen oder eben auch Experten, die nicht von unserer Uni kommen.
Mhm, ja. Aber das heißt, Sie haben jetzt auch schon Pläne für die Zukunft, für das Projekt?
Ja, ich muss gestehen, es wird jetzt auch langsam schwierig. Also ich arbeite gerade an einer Folge zum Devon. Das ist also der Zeitraum vor dem Karbon. So um 420 Millionen Jahre fängt das etwa an. Und da kommen wir aber zu diesem Punkt zurück, den ich am Anfang schon erwähnt habe, dass es einfach da wenig Material zu gibt. Also da habe ich jetzt schon angefangen, eben nicht mit den Spielzeugfiguren zu arbeiten, sondern mit Schattenrissen, um bestimmte Tiere auftauchen zu lassen, die es so als Figuren gar nicht gibt. Oder bei anderen Tieren habe ich die Körper dazu gemalt. Also ich bin noch nicht ganz glücklich damit, deswegen will ich nicht versprechen, dass es noch kommt. Was ich generell sagen kann, ist, dass wir, glaube ich, in der Lehre, hier auch in den Geowissenschaften in Zukunft insgesamt mehr mit Videomaterial noch arbeiten werden. Das ist sicherlich kein Ersatz. Also wir haben das jetzt während Corona gemerkt, dass das Haptische doch sehr fehlt, gerade in unserem Bereich. Also zur Ausbildung von Geowissenschaftlern und auch, das gilt ja genauso für die Zoologie zum Beispiel, gehören eben auch Geländeaufenthalte. Da gehört dazu, dass man Dinge in die Hand nehmen kann. Wir haben uns jetzt mal von diesem Animationsfilm abgesehen auch in anderer Hinsicht da noch Mühe gegeben, haben also zum Teil dann noch Stücke separat 3D scannen lassen und gezeigt oder auch unsere Sammlung vorgestellt in einem Video. Aber das sind alles so Dinge, die das nicht ganz ausgleichen können, was verloren geht, wenn man keine Präsenzkurse hat.
Ich denke mal, was den Videos sehr gut gelingt, ist auf jeden Fall Interesse zu wecken und auch das Zusammenspiel aus den Videos und dem Fachgespräch dahinter. Das ist ja auch so, dass in den Videos Fachbegriffe fallen, die dann auch nicht erklärt werden, weil das ist klar, die Professoren unterhalten sich untereinander, die brauchen das nicht erklären. Aber dafür gibt es dann ja das Fachgespräch hinterher.
Ja, richtig. Da bemühen wir uns schon, das aufzugreifen. Ich glaube, das Niveau ist immer noch ein bisschen hoch. Auf der anderen Seite habe ich aber auch mitbekommen, das habe ich eben auch ganz vergessen, als Sie nach den Rückmeldungen gefragt haben. Also ich weiß auch, dass auch viele Kinder aus meinem Bekanntenkreis das also quasi über ihre Eltern gezeigt bekommen haben und auch ganz begeistert sind. Wenn man sich die Klickzahlen auf Lecture2Go anschaut, dann muss ich zugeben, dass, glaube ich, so ganz am Anfang wahrscheinlich von 100 Klicks bestimmt 20 von mir waren, weil ich gucken wollte, ob es überhaupt jemand guckt. Aber inzwischen sind wir da schon so in Bereichen von mehreren Tausend, was für Lecture2Go, glaube ich, ganz ordentlich ist. Und ich glaube, dass da viel eben auch durch Museumsbesucher, aber eben auch dadurch kommt, dass eben Kinder, die das schon mal gesehen haben, das auch gerne nochmal gucken. Mit den Begriffen, ja, das stimmt. Das ist natürlich generell immer ein Problem, was wir auch in der Lehre haben, das möglichst runterzubrechen. Ich glaube, da könnte man auch noch ein bisschen mehr machen. Also wenn man mehr Zeit hätte, dann würde ich sagen, könnte man vielleicht auch tatsächlich dann da manche Begriffe noch unten einblenden oder noch irgendwie da so einen kleinen extra Bereich machen, so ein Glossar oder sowas. Das wäre vielleicht was noch ganz vernünftig wäre.
Mhm. Ja, da ist natürlich dann immer die Abwägung, okay, wie groß ist der extra Aufwand, den man dafür macht und wie groß ist der Benefit für die Zielgruppe dann? Ne?
Genau. Mhm. Und da bin ich mir nicht hundertprozentig sicher. Ich glaube, als Ergänzung auch zu unserer Ausstellung und nicht nur zu Lehre, ist das sicherlich eine gute Sache. Also ich habe auch mehrfach schon die Anfrage gehört, ja, warum lade ich das nicht auf einer Plattform wie YouTube oder so hoch, dann wären doch die Klickzahlen viel höher. Also da gibt es eigentlich für mich immer zwei Aspekte, die dagegen sprechen. Das eine ist, wenn man das tut, muss man auch bei öffentlichen Plattformen häufig dann bestimmten Regelungen zustimmen, die mir einen Schritt zu weit gehen. Also das geht ja dahin, dass dann zum Beispiel auszugsweise das Material auch für andere Videos verwendet werden darf oder solche Aspekte. Und ich finde es eigentlich auch schade, wenn sich solche Sachen zu viel auf eine Riesenplattform konzentrieren. Also da bin ich vielleicht ein bisschen überempfindlich, aber ich finde eigentlich, dass die Universität Hamburg mit Lecture2Go eigentlich eine sehr schöne Plattform anbietet, wo man sowas in einem Rahmen machen kann, der dann trotzdem über das hinausgehen kann, was für die Studierenden zugänglich ist. Also ich finde es eigentlich echt toll, das muss ich vielleicht auch nochmal sagen, dass die Uni Hamburg dieses Lecture2Go-System aufgebaut hat und ich selber finde auch bei den öffentlichen Vorlesungen da auch mal wieder interessante Vorlesungen, wo ich dann merke, ah ja, der Kollege macht das ja auch richtig gut. Das Problem dabei vielleicht auch noch, wo ich schon mal so weit ausgeholt habe, Vorlesungen hochzuladen ist natürlich, das hat während Corona bei mir auch eine Rolle gespielt. Ich habe inzwischen wieder davon ein bisschen abgelassen, weil dann doch die Gefahr da ist, dass einige Studierende dann nur noch das Online-Angebot nutzen, obwohl sie vielleicht sogar sich bewusst sind, dass das andere besser wäre, aber na, dann kommt man vielleicht morgens dann doch nicht aus dem Bett oder so. Ich glaube, da gibt es unterschiedliche Zielgruppen auch innerhalb der Studierenden. Also einige, die ein das sozusagen reicht. Aber ich, wie ich schon eben sagte, dieses haptische Erleben, dass man auch mal Fossilien oder so rausholen kann, das ist, glaube ich, etwas, was man nicht missen sollte.
Mhm. Ja, im Idealfall stellt es wahrscheinlich eher eine Ergänzung dar. Dann, ne?
Genau. Ja, so war es ja auch ursprünglich gedacht. Und eben, ich hatte es ja auch schon angedeutet, also wir haben auch tatsächlich gerade beim zweiten Lockdown bei einigen Studierenden richtig gemerkt, dass da auch die Luft irgendwann raus war. Und darum ging es uns auch. Deswegen, Sie haben eben nach dem Humor gefragt. Das war für Gerd Schmiede und mich und ich denke auch für Ulrich Rehler ein ganz wichtiger Aspekt, auch einfach gute Laune zu verbreiten, zu sagen, ja, guck mal, wir können jetzt euch nicht alles bieten, dafür machen wir was anderes. Und ich habe jetzt natürlich nicht da jetzt eine Umfrage zu gemacht, wie gut das ankam, aber eben aus den schon mehrfach erwähnten positiven Reaktionen der Studierenden sehe ich eben, dass das sicherlich auch ein bisschen dazu beigetragen hat.
Was würden Sie anderen ForscherInnen empfehlen, die auch überlegen, vielleicht ein Videoformat zu starten im Bereich Wissenschaftskommunikation, abgesehen jetzt von der Plattformwahl zum Beispiel?
Ja, das ist sehr unterschiedlich. Wir haben in unserem Museum zum Beispiel auch noch Angebote, wo wir wissenschaftliche Methoden zum Beispiel erklären. Also wir haben, das ist auch auf Lecture2Go einsehbar, zum Beispiel ein Video gemacht, wo wir nur in Bildern und Texten ohne Ton erklären, wie man zum Beispiel Paläoklimaforschung betreibt, was ja auch bei den späteren Folgen von Ulrich Rehler, Dinosaur Killer, auch eine ganz große Rolle spielt. Und da habe ich zum Beispiel mit einer Kollegin Julia Pawlowski zusammengearbeitet, die auch an der Uni beschäftigt ist, die eben Wissenschaftskommunikation studiert hat. Und ich glaube, es ist wirklich gut, wenn man sich so jemanden dazu holt. Also es kommt auch immer darauf an, was man will. In unserem Fall war es jetzt so, dass wir auch da auf etwas hinarbeiten wollten, was man in einem Museum zeigen kann, ohne dass es in einem kleinen Museum zum Störfaktor wird. Deswegen diese Arbeit ohne Ton. Bei anderen Themen, wenn man das irgendwie näher bringen will, ist es vielleicht tatsächlich so, dass man wiederum mit Ton eine ganze Menge machen kann. Also deswegen bilde ich mir jetzt nicht einen anderen, da komplett gute Ratschläge geben zu können. Ich würde nur sagen, der Aufmerksamkeitsspanne gerecht werden. Also das habe ich bei unseren eigenen Videos jetzt nicht bei Ulrich Rehler, aber bei diesen Informationsvideos gesehen. Man merkt es auch bei diesen Diskussionen am Ende von Ulrich Rehler auch, dass es manchmal einen Tick zu lang wird. Also da vielleicht zwar sanft überfordern, aber nicht zu viel. Das wäre vielleicht ein wichtiger Hinweis. Und ja, eben einfach gut mit Optik arbeiten. Ich glaube, das ist auch noch das A und O. Ich glaube, es gibt auch ja wirklich viele gute Angebote inzwischen von solchen Videos, in denen Dinge einfach erklärt werden. Mir persönlich ist es fast manchmal ein bisschen zu hektisch und zu oberflächlich, was ich so sehe. Das ist natürlich die Kehrseite der Medaille. Also, aber da den Mittelweg zu finden, das hängt ja auch stark vom Thema ab.
Und von der Zielgruppe dann wahrscheinlich
genau.
Auch, ne?
Ja, ich glaube, das ist auch eine Illusion. Ich hatte früher auch im Kontext mit unserem Museum ja die Illusion, irgendwie, ja, man kann irgendwie alle Zielgruppen ansprechen. Das funktioniert nicht, das ist auch ganz klar. Aber es ist trotzdem nicht falsch, wenn man eine bestimmte Gruppe ansprechen will, trotzdem im Hinterkopf zu haben, wie kann man es so interessant machen, dass andere zumindest nicht wegschalten. Und ich glaube, das ist uns jetzt wiederum bei den Animationsfilmen gut gelungen. Ich habe ja schon gesagt, Kinder finden es cool.
Die gucken auch wenn sie dann nicht wahrscheinlich nur den ersten Teil.
Genau,
mit den
richtig. Und die, die es genauer wissen wollen, also ich mache sowieso immer die Erfahrung, auch bei Museumsführungen zum Beispiel, dass diese Aspekte, die bei unseren späteren Episoden eine Rolle spielen, nämlich wie hängen natürlich bedingte Klimaänderungen mit Ökosystemänderungen zusammen und welche Rolle spielt der Mensch dabei? Also da kommen auch eben bei unserem Museumsprogramm immer so viele Nachfragen und ich glaube, deswegen ist da das Format ganz gut. Nur da krankt es bei uns ein bisschen daran, also diese Talks am Ende, die waren so ein bisschen eine spontane Idee und das merkt man auch manchmal, dass ich dann während der Diskussion mit Gerd Schmiede oder anderen Gästen dann auch vergesse, dann noch entsprechende Bilder noch einzublenden oder so. Also das würde ich jetzt selber als zweiten Punkt neben der mangelnden Frauenquote bei uns anmerken, dass man da noch mit Illustrationen mehr hätte machen können, um das noch zu unterstützen, was wir dann in den Diskussionen erklären. Bei den späteren Folgen wird es ein bisschen besser. Auch jetzt, falls wir noch was machen sollten, würde es, wie gesagt, ja zum Devon und vielleicht auch noch zur gegenwärtigen Warmzeit was geben. Da würden wir das dann versuchen, ein bisschen besser zu machen.
Bin ich gespannt, wie sich das noch weiterentwickelt, ja.
Im Kontext mit der Produktion, die Musik war nämlich auch noch so ein Punkt. Ich habe am Anfang überlegt, wie mache ich das mit der Musik, weil es ja da auch sehr schwierig ist, dachte ich damals, was zu finden. Inzwischen weiß ich tatsächlich, dass es auch ein paar Börsen gibt, wo man eben auch Public Domain oder auch so mit bestimmten Lizenzen behaftete Musik bekommen kann, wo es dann reicht, den Namen der Person zu nennen. Aber das war tatsächlich so, dass ich dann im Lockdown einfach an meinem eigenen Keyboard dann diese Musik eingespielt habe. Ich kann eigentlich gar nicht so gut Klavier spielen, aber wenn man mit Stimmdopplung und sowas arbeitet, kann man dann trotzdem das hinkriegen, dass es einigermaßen vernünftig klingt. Und was ich immerhin, glaube ich, musikalisch ganz gut hingekriegt habe, ist eben, dass das Intro, die eigentliche Musik und auch dann diese Talkmusik im Prinzip auf demselben Grundmotiv basieren, was aber dann stark variiert wird. das im Zusammenhang mit diesem Geräuschen hat, glaube ich, auch noch so ein bisschen einen positiven Aspekt, dass es so einen Wiedererkennungseffekt gibt. Man merkt das vielleicht, wenn man die zweite Staffel anschaut, da habe ich das Intro ein kleines bisschen verändert. Ich bin mir noch nicht sicher, wenn wir noch mehr machen, ob es dann nochmal ein neues Intro gibt. Es ist auch eine Zeitfrage, wie Sie schon ein paar Mal ja selber gesagt haben.
Genau, ja. Können Sie zum Thema Humor vielleicht sagen, also welche Zielgruppe man mit Humor gut erreichen kann, aber auch welche Ziele?
Ja, der Humor. Also ich merke bei mir selber, dass in den letzten Jahren, und da ist Corona, glaube ich, ein wichtiger Faktor gewesen, der Humor tatsächlich stark nachgelassen hat. Und im Umkehrschluss merke ich aber auch, dass Humor einen eigentlich immer wieder hochziehen kann. Also selbst wenn man sich so ein bisschen mit Psychologie beschäftigt, also nicht selten wie Humor, neben solchen Dingen wie Achtsamkeit, Meditation und so weiter, als ein ganz wichtiger Aspekt immer genannt, um aus möglichen, ja, es muss ja nicht gleich Depressionen sein, das ist natürlich dann mit das Schlimmste, aber überhaupt auch einfach aus traurigen Phasen wieder rauszukommen. Und das war uns eben bei dieser Reihe auch ganz wichtig, dass der Humor da ist. Und ich glaube, wir hatten alle in den letzten Jahren auch einige Phasen, also mit uns meine ich jetzt mich und Ulrich Riller und Gerd Schmiedel insbesondere, auch Phasen, wo der Humor eigentlich gar nicht so da war, wo aber auch diese Produktion letztendlich mit dazu beigetragen hat, dass unser eigener Humor nicht komplett weggegangen ist. Und eben, ich glaube, wir haben auch dadurch an die Studierenden weitergegeben, dass man Humor haben kann. Generell versuche ich eigentlich immer auch bei meinen Lehrveranstaltungen, den Humor nicht ganz zu kurz kommen zu lassen. Ich weiß nicht, ob der Humor jetzt bei unserer Reihe jetzt jeden anspricht. Aber es ist wirklich, also die beiden Personen sind wirklich so. Das kann man vielleicht doch schon nochmal sagen. Also im positiven Sinne meine ich das jetzt. Also natürlich, es gibt so Situationen, wo dann Ulrich Riller oder Gerd Schmiedel jetzt in diesen Animationsfilmen sich gegenseitig Dinge erklären, die eigentlich beide schon wissen. Das ist natürlich der didaktische Aspekt dabei. Aber diese kleinen Wortgefechte, die die beiden haben, das ist tatsächlich auch den Personen relativ nahe. Ne? Also ohne, also mit jeweils einem sehr freundschaftlichen Unterton. Eigentlich genauso, wie es in der Serie ist.
Mhm, ja. Also da ist so die Authentizität auch ganz wichtig. Also Sie sagten eben, Sie wissen nicht, ob der Humor bei allen gleich gut ankommt. Ich glaube, das ist auch ein unmögliches Unterfangen. Ja. Also Humor zu finden, der allen gleichermaßen irgendwie gefällt und Spaß macht. Aber ja, für mein Gefühl zumindest kommt das in der Serie gut rüber, wie der Humor zwischen den beiden so sein könnte.
Ja, also deswegen, ich habe ja gesagt, ich weiß jetzt nicht genau, wie es mit dieser Reihe weitergeht, aber ganz wichtig ist, glaube ich, insgesamt den Humor nicht zu verlieren, und wir werden sicherlich noch Projekte machen, wo wir das auch beibehalten können. Ich kann dazu sagen, mir macht das selber Spaß. Ich bin leider sehr perfektionistisch veranlagt. Das mag man vielleicht nicht glauben, wenn man sich diese Filme anschaut, aber es ist tatsächlich so, dass ich mich dann manchmal auch sehr lange dann an einzelnen kleinen Elementen aufhalte. Und das ist vielleicht auch ein Grund dafür, dass wir jetzt in 2022 keine Episoden hatten. Aber wie gesagt, also ich würde die Hoffnung nicht aufgeben. Oder, was ich mir auch schon vorgestellt habe, über uns ist ja auch in dem Magazin der Uni Hamburg 1919 berichtet worden. Und da hat jemand quasi im Inhaltsverzeichnis so eine kleine Skizze gemacht. Ich hatte auch schon überlegt, ob man das Ganze nicht für die Zeitbereiche, die wir mit Spielzeug nicht abdecken können, vielleicht irgendwie in Comicform nochmal umsetzt. Also da hätte ich vielleicht auch noch Lust zu, das zu machen. Aber da muss ich natürlich dann gucken, wie ich das mit den beiden kläre, dass das mit den Karikaturen dann in die richtige Richtung geht. Aber also ich will nichts versprechen, aber das wäre auch noch so eine Option, die auch, glaube ich, zu Ihrer Frage nach dem Humor nochmal dazu passen würde.
Ja, spannend. Dann vielen Dank für die Einladung. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Ja, ich danke auch.
Jetzt haben sicher viele von Ihnen Lust, sich die Videos anzuschauen. Den Link finden Sie natürlich in den Shownotes. Das war's für heute. Wenn Sie andere spannende WISCOM-Projekte kennen, freuen wir uns über eine Nachricht. Alle Infos finden Sie unter www.hra-hamburg.de. Die Hamburg Research Academy berät, qualifiziert und vernetzt junge Forschende von insgesamt 9 Hamburger Hochschulen. Unser Podcast ist Teil des Projekts zum Thema Wissenschaftskommunikation, gefördert von der Klausen-Simon-Stiftung. Bis zum nächsten Mal.